Also lieber Vater im Himmel, wir möchten dir nochmal danken für das, was wir bereits jetzt lernen durften, dass du unseren Glauben stärkst und immer mehr Klarheit gibst über das Thema. Wir möchten dich auch jetzt wieder ganz kindlich und demütig einladen, dich bitten, dass du in unseren Herzen wirkst durch deinen Heiligen Geist. Dass wenn wir uns jetzt das Thema der Natur Jesus anschauen, Herr, dass wir einfach erstaunt werden darüber, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir am Ende dieses Vortrags eine Hoffnung in uns tragen, Herr, die wir vielleicht bis zu diesem Punkt noch gar nicht gesehen haben. Bitte, Herr, segne du uns. Wir wissen, dass dieses Thema sehr unter Angriff ist, auch gerade in unserer Gemeinde. Weil ich glaube, dass der Teufel weiß, dass es ein Thema ist, was wirklich freisetzt. Herr, schenk du uns jetzt bitte, dass wir um Vergebung bitten für unsere Sünden, wenn etwas zwischen uns und dir noch steht, dass wir deinen Heiligen Geist voll empfangen können, dass deine Engel, Herr, diesen Raum umgeben, dass sie helfen, an unseren Herzen zu wirken und dass sie das Störende fernhalten. Herr, schenk du bitte noch einmal Konzentration und Aufmerksamkeit für die nächste Stunde und wir danken dir, Vater, für den Segen, den du gibst. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir werden uns jetzt also mit dem Thema der Natur Jesus auseinandersetzen. Und um euch ein kurzes Zeugnis zu geben, als ich das erste Mal mich diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich danach etwas verstanden, was ich vorher noch nie so gesehen habe. Ich werde jetzt noch nicht sagen, was es ist. Ich werde es am Ende, ich glaube, es wird klar werden mit Gottes Gnade, aber ich denke, am Ende werde ich es dann auch nochmal sagen und auflösen. Weil, warum ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, welche Natur Jesus hatte? Reicht es nicht einfach, auf das Kreuz zu schauen? Ich glaube, dass die Natur Jesus ein wunderbares Verständnis uns offenbart, was auch eines der Themen war, was auch Johnson und Wagner damals viel gepredigt haben. Nun, ich denke, dass wenn wir Gerechtigkeit aus dem Glauben erfahren wollen, dass wenn wir rettende Gnade wirklich empfangen wollen, ist dieses Thema dafür ausgezeichnet. Ellen White, sie sagt, dass das Menschsein des Sohnes Gottes uns alles bedeutet. Es ist die goldene Kette, die uns an Christus und damit an Gott bindet. Dies sollte unser Studium sein. Und das Studium der Menschwerdung Christi ist ein fruchtbares Feld, welches den Suchenden belohnen wird, der nach tief versteckten Wahrheiten gräbt. Wisst ihr, manchmal denken wir ja, gut, der Punkt ist vielleicht nicht so wichtig, das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber wisst ihr, es kann sein, dass genau das der Punkt ist, den du brauchst, um weiterzukommen. Das muss jetzt nicht mit der Natur Jesus sein, das kann ein anderes Thema sein. Aber ich glaube, alles die Wahrheiten, die Gott uns in der Bibel offenbart haben, sind doch dafür da, dass wir forschen. Nicht einfach, um mehr Informationen zu bekommen, sondern dass es unseren Glauben halt stärkt an unseren Heiland. Die Erkenntnis Gottes, wie sie in Christus offenbart ist, ist die Erkenntnis, die alle haben müssen, die erlöst werden. Dies ist die Erkenntnis, schau mal, was sie sagt, die die Umwandlung des Charakters bewirkt. Hier haben wir schon einen ganz wichtigen Punkt. In das Leben aufgenommen wird es die Seele in das Bild Christi neu schaffen. Also ein ganz praktisches Thema. Dies ist die Erkenntnis, die Gott seine Kinder einlädt zu empfangen, wobei alles andere nichtig ist. Vielleicht habt ihr eben in meinem Gebet gehört, als ich sagte, dass ich glaube, dass Satan nicht möchte, dass dieses Thema thematisiert wird. Und es gibt in unserer Gemeinde Spaltungen über diese Themen, über das Thema gerade. Viele haben das Thema noch nie gehört, noch nie studiert, aber die, die sich damit beschäftigt haben, stehen wenn auf dieser einen Seite oder auf dieser anderen Seite. Und ich glaube, dass Satan weiß, dass wenn wir dieses Thema gut verstehen und dann zu der Erfahrung führt, die Gott uns schenken will, dass das Satans Ende bedeutet. Aber da gehe ich noch nachher mehr drauf ein. Also die Erkenntnis, die Gott gegeben hat in dem Leben Jesu, was natürlich auch offenbart, wie er Mensch war. Und viele andere Aspekte natürlich auch. Aber wie hat Jesus gelebt? Was für eine Art Mensch war Jesus? Geht mit mir dafür mal bitte, wir beginnen im Philipperbrief, in Kapitel 2. In Philipper Kapitel 2 Philipper Kapitel 2 ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Nun, hier steckt keine schwere Theologie erstmal dahinter. Was sagt Vers 6 über Jesus Christus aus? Er war Gott, oder? Der Text sagt einfach, dass er Gott gleich war. Dass er Gott gleich war. Es gibt heute, ich hatte das gestern Abend schon erwähnt, es gibt mittlerweile Bewegungen, die aus der Bewegung des Ablehnens des Heiligen Geistes als Teil der Gottheit kommt, dass es mittlerweile starke Strömungen gibt, ausgehend auch von Amerika, die sagen, dass wenn du Jesus Christus als Gott anbetest, du einen Götzen anbetest. So weit sind wir schon. Ich möchte euch mal gerade kurz, weil dieser Punkt mir sehr wichtig ist, eigentlich sollte das selbstverständlich sein, dass Jesus Christus Gott ist. Aber ich möchte es nur mal gerade an zwei Bibeltexten, gar nicht um irgendjemanden anzugreifen, sondern um einfach in aller Demut zu helfen. Schaut mal in Philipper Kapitel 2, den Vers, ab Vers, lass mich mal schauen, ab Vers 9 lesen wir mal. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der zur Ehre Gottes des Vaters. Nun allein, ich glaube schon persönlich, dass alleine schon an diesem Text deutlich wird, dass sich nur die Knie vor Gott selber beugen können. Aber geht mit mir mal in Jesaja 45, bitte. Jesaja Kapitel 45. Jesaja Kapitel 45 ab Vers 21. Verkündet's, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Und jetzt schaut mal, Vers 23. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückgenommen wird, ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Was sagte Philipper Kapitel 2, Vers 9 bis 11? Dass sich die Knie vor Jesus Christus beugen werden. Und Jesaja 45 spricht hier, sagt er, er ist alleine Gott. Die Knie werden sich alleine vor ihm, vor Gott, vor Jesus Christus beugen. Es ist mir wichtig, weil wir heute leider diese Bewegungen mittlerweile haben. Und ich kann nur warnen, meine lieben Geschwister, wenn ihr abdriftet in dieses Verständnis, dass der Heilige Geist nicht Gott ist. Aber es ist jetzt nicht mein Thema. Aber ausgehend davon, geht bitte wieder zurück mit mir in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 sagt uns in Vers 6 erstmal ausgehend ganz deutlich und klar, dass Jesus Christus Gott ist. Er hat all die Macht, ist ihm untertan. Und nun lesen wir in Vers 7. Wisst ihr, wenn ich nicht glaube, dass Jesus Christus Gott ist, wer ist bitte am Kreuz für mich gestorben? Ein geschaffenes Wesen? Ein geschaffenes Wesen? Ein geschaffenes Wesen? Christus ist nicht geschaffen, oder? Ja. Okay, ich merke schon. Lasst uns das wegschieben. Lasst uns bitte später darüber sprechen. Ich kann nur sagen euch, wenn ein geschaffenes Wesen am Kreuz oder wenn man sagt, dass der hervorgegangen ist aus dem Vater. Jesus hat gesagt, dass er das Leben in sich hat. Ja, okay, ich merke schon, damit ich mit meinem Thema durchkomme, wir tun das gerade an Seite setzen, okay? Gut, Lesen wir in Vers 7 weiter. Philipper Kapitel 2, Vers 7. Sondern er, Jesus Christus, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus Christus hat sich, im Griechischen heißt es hier, er hat sich entleert. Im Englischen steht hier, he emptied himself with no reputation. Und das ist das, wo Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30, dass er immer den Willen des Vaters getan hat. Aber was bedeutet das? Wir wollen das mehr verstehen, dass Jesus Christus sich entleert hat, als er Mensch wurde. Was hat Gott getan, als er sich entleerte? Ellen White schreibt im Buch Das Leben Jesu, in dieser Situation, als er mit den Jüngern auf dem See Genezareth ist und der Sturm aufkommt, aber Jesus ruhte nicht im Bewusstsein der göttlichen Allmacht. Nicht als Herr der Erde, des Himmels und der Meere bewahrte er diese Ruhe. Jene Macht hatte er niedergelegt, denn er sagte, ich kann nichts von mir selber tun. Er vertraute aber der Macht seines Vaters, es war im Glauben an die Liebe und Fürsorge Gottes. Die Macht des Wortes, die den Sturm stillte, war die Macht Gottes. Das heißt also, als Jesus hier auf Erden war, hat er von seiner Geburt bis zu seinem Tod, hat er einzig und alleine auf der Kraft des Vaters gewirkt, welche uns, wie wir noch sehen werden, auch möglich ist. Das heißt also, all die Wunder, die Jesus getan hat, ja, ob er die Toten auferweckt hat, wir hatten das gestern Abend schon, wenn er das Brot vermehrt hat, wenn er über das Wasser gegangen ist, hier in dieser Situation den Sturm gestillt hat. Die Bibel zeigt uns, dass es durch einen Akt des Glaubens war in die Kraft des Vaters. Wovon hat Jesus sich noch entleert? Geht mit mir mal in Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 und dort der letzte Vers 52. Lukas Kapitel 2 und dort Vers 52. Dort heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus hat an Weisheit zugenommen. Das heißt, dass er keine Kenntnis hatte, oder? Er musste selber die Sachen, wie jeder Einzelne von uns, mussten die Sachen lernen. Und Jesus hat dies von seinem himmlischen Vater gelernt. Er hat es vielleicht auf dem Schoß Marias gelernt, durch die Vorkehrungen des Heiligen Geistes. Und wenn ich mir vorstelle, da mache ich jetzt keine Theologie daraus, aber es gibt ja gute Anzeichen dafür, dass Jesus wahrscheinlich in dem Alter von 12 Jahren, als er im Tempel war, realisiert hat, dass er Gott ist, oder? Als er dort saß. Dass er, wie gesagt, meine Lieben, lasst uns bitte das Thema an Seite stellen. Das bringt jetzt nichts, wenn er jedes Mal dazwischen ruft und mir sagt, dass er nicht Gott ist. Ja? Aber lass uns bitte in aller Fairness, dass ich den Vortrag zu Ende führen kann. Wir können da gleich noch gerne drüber sprechen. Falls ich jetzt das Wort wieder benutze, weil mein Verständnis vollkommen ist, dass Jesus Christus eigenständiger Gott ist. Dass er Teil der Gottheit ist. Gut. Jesus Christus hat diese Weisheit abgelegt. Er musste selber lernen. Und dass er mit 12 Jahren dort im Tempel saß und auf einmal realisiert hat, dass das, was das Alte Testament hier schreibt über ihn, dass er diese Person ist, die da kommt. Und man kann sich vielleicht nur schwierig vorstellen, was das bedeutet hat, als Zwölfjähriger so etwas zu erfahren. Es gibt ein interessantes Zitat auch im Leben Jesu, weil man sich ja manchmal fragt, wie Jesus quasi sündlos sein konnte als Kind, oder? Aber wir wissen, dass im Verständnis des großen Kampfes, dass Jesus in die Position hineingestellt wurde, in einer armen Familie, in Umständen hineingesetzt wurde, wo Satan letztendlich nicht irgendwie sagen hätte können, Moment mal, der hat einen Vorteil gehabt. Sie schreibt, um es vielleicht ein bisschen zu verstehen, sie sagt, die Worte, die er selber, Entschuldigung, das Zitat habe ich euch eben übersprungen, wir lesen es gerade noch zur Vollständigkeit halber. Die Worte, die er selber durch Mose zu Israel gesprochen hatte, musste er nun zu den Füßen seiner Mutter hören und lernen. Auch als er von dem Knaben zum Jüngling heranwuchs, kümmerte sich Jesus nicht um die Rabbinerschulen. Das ist übrigens manchmal heute auch besser. Er hatte Bildung aus solcher Quelle nicht nötig, denn Gott war sein Lehrer. Er, der Schöpfer aller Dinge, vertiefte sich nun selbst in die Lehren, die er mit eigener Hand in die Erde, Meer und Himmel gezeichnet hatte. das ist jetzt, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Von der Zeit an, da Jesus als Kindlein in Bethlehem erschien, kämpfte der Thronräuber darum, ihn zu vernichten. Er versuchte mit allen Mitteln, Jesus daran zu hindern, sich zu einem vollkommenen Kinde, zu einem untadeligen Mann, zu einem heiligen Diener und zu einem fleckenlosen Opfer zu entwickeln. Doch es gelang ihm nicht. Er konnte den Erlöser nicht zur Sünde verleiten, er konnte ihn weder entmutigen noch von der Aufgabe fernhalten, um deren Willen er auf diese Erde gekommen war. Bis hierhin. Wir sehen also, dass Jesus auf jeden Fall als Kind versucht wurde. Ja? Es war nicht so, dass Gott ihn auf irgendeine Art und Weise besonders geschützt hat, aber wir können davon ausgehen, dass Gott ihn in eine Situation gesteckt hat, wo Satan keine Angriffspunkte hat oder keine Argumente hatte, zu sagen, das wäre unfair, aber dass Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat, wo wir sicherlich von ausgehen können, von gottesfürchtigen Eltern erzogen wurde. Mehr kann ich nur spekulieren und möchte ich gar nicht. Gott wird uns diese Frage auch irgendwann beantworten, aber er hat dies erfüllt. Geht mit mir mal bitte in Markus Kapitel 13. Wir sammeln noch, um zu verstehen, wovon sich Jesus entleert hat, als er Mensch wurde. Markus Kapitel 13. Und dieser Text, den wir jetzt lesen, den kennt ihr sehr gut. Der ist sehr oft, wird er angewandt von zum Beispiel muslimisch Gläubigen oder auch von Zeugen Jehovas, die sagen, schau mal, dieser Text zeigt doch deutlich, dass Jesus nicht Gott ist. Markus Kapitel 13. Und dort lesen wir Vers... Gesundheit. Sind alle wach geworden wieder. Und nun lesen wir Vers 32. Um jenen Tag aber und die Stunde, sagt Jesus, weiß niemand. Er spricht von seiner Wiederkunft. Auch die Engel im Himmel nicht. Auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Nun, und jetzt sagen Menschen, schau mal, wenn Jesus nicht mal weiß, wann er wiederkommt, wie kann er dann Gott sein? Frage an euch. Hat Jesus nicht gewusst, als er hier auf Erden war, wann er wiederkommt? Tatsächlich. Es gibt zwei Optionen, möchte ich euch vorstellen. Die eine ist zu sagen, ja, er hat es tatsächlich nicht gewusst. Der Vater hat es ihm in seiner Weisheit nicht offenbart, als er hier Mensch war. Die andere Option, die es gäbe, ist zu sagen, man kann diesen Text im Griechischen auch so lesen, dass es heißt, dass der Vater ankündigen wird, wann Jesus wiederkommt. Dass es allein der Vater tun wird. Ich lasse euch das einfach beides da. Für mich ist es beides verständlich und tragbar. Aber wird Jesus, bevor er auf Erden gekommen ist und Mensch wurde, wird er vorher gewusst haben, wann er einmal wiederkommt? Ja. Mit Sicherheit, oder? Ellen White, sie schreibt, bevor Jesus auf diese Erde kam, lag der ganze Plan in allen Einzelheiten vor ihm. Als er aber unter den Menschen wandelte, wurde er Schritt für Schritt von dem Willen des Vaters geleitet. Er zögerte nicht zu bestimmten Zeit zu handeln, in dem gleichen Gehorsam wartete er jedoch auch, bis seine Zeit gekommen war. Also der Vater hat ihm tagtäglich die Dinge letztendlich offenbart. Und Jesus, man kann sich vielleicht auch, wie heißt es noch gerade, dass Christus in seinem irdischen Leben keine Pläne für sich selber mache und dass wir genauso handeln sollten. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass in den Nächten des Gebetes, wenn Jesus natürlich um eigene Kraft gebetet hat, dass er für andere Menschen gebetet hat, für seine Jünger gebetet hat, dass er sicherlich aber auch, ich sage es mal jetzt so einfach, Informationen gesammelt hat, wie er am nächsten Tag leben soll, was er tun soll, was er unterrichten soll. Das sehen wir zum Beispiel in dem Fall, es ist in Markus 1 oder 2, wo wir die Situation sehen, als Jesus morgens aus der Andacht herauskommt, dass die Jünger zu ihm sagen, Herr, hier sind viele, die auf dich warten, die geheilt werden wollen. Und was macht Jesus? Wir würden eigentlich erwarten, er geht hin und heilt sie, aber Jesus macht den Schritt und sagt den Jüngern, nein, wir müssen weiter in eine nächste Stadt gehen. Das heißt, Jesus wird über die Nacht oder morgens in der Andacht die Information vom Vater, vom Heiligen Geist bekommen haben, zu gehen, woanders jetzt. Diese Verbindung hat Jesus mit dem Vater gehabt. Ellen White, sie schreibt hier im Leben Jesu. Der Blick Jesu konnte nicht durch die Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Das heißt, Jesus hat nicht mit Sicherheit, als er am Kreuz war und die Sünde auf ihn gelegt wurde, hat Jesus wie ein schwarzes Tuch quasi sozusagen vor die Augen bekommen. Und er wusste in diesem Moment nicht mehr, ob dieses Opfer wirklich vom Vater angenommen wird und ob er überhaupt nochmal leben wird. Wir können uns vorstellen, wie Satan auf ihn gedrückt hat mit den Gedanken und ihm gesagt hat, schau mal, keiner folgt dir hier nach. Und sie kreuzigen dich sogar. Das heißt, das ganze Leben Jesu war ein Leben, was uns zeigt, dass er beständig vertraut hat auf das, was der Vater möchte. Er hat beständig auf das Vorwissen des Vaters sich berufen, auf die Vorkenntnis des Vaters. Und dass es für Jesus auch ein Kampf war, beständig zwischen Gefühl und zwischen Glaube, zwischen Gefühl und nach Prinzipien zu leben. Als Jesus am Kreuz war, das Einzige, was er dann hatte nur noch, als die Sünde diesen Schleier zwischen ihm und dem Vater brachte, war, sich daran zu erinnern, dass der Vater ihm vorher versprochen hatte, bei der Taufe und bei dem Berg der Berg der Verklärung, dass ihm der Vater den Zuspruch gegeben hat, dass er sein geliebter Sohn ist. Aber Jesus hat auch am Kreuz, selbst als Satan ihn wirklich niedergedrückt hat mit den Gedanken, was wir uns gar nicht vorstellen können, hat trotzdem der Glaube letztendlich gesiegt. Ich möchte diesen Gedanken noch ein bisschen vertiefen. Wiederum in dem Buch Das Leben Jesu schreibt sie, er, also der Vater, erlaubte ihm, Jesus, die Gefahren des Lebens zu begegnen, wie es jede menschliche Seele tut. Den Kampf zu kämpfen, den jedes Kind der Menschheit kämpfen muss, mit dem Risiko zu fallen und auf ewig verloren zu gehen. Und jetzt stellt euch das mal vor. Das machen wir uns manchmal gar nicht bewusst, oder? Dass wenn Jesus in seinem Leben nur ein einziges Mal dem Vater misstraut hätte, wenn er in Sünde gefallen wäre, es wäre nicht so gewesen wie im Sinne von, okay, wir haben es versucht, wir sind unendlich traurig, dass es nicht funktioniert hat, sondern als der Vater seinen Sohn gab, war das ein Kampf. Ellen White, sie schreibt in einem zweiten Zitat, wieder in dem Leben Jesu, niemals kann der Preis für unsere Erlösung verstanden werden, bis die Erlösten mit dem Erlöser vor dem Thron Gottes stehen. Dann, wenn die Herrlichkeiten des ewigen Heimes unsere entzückten Sinne durchbrechen, werden wir daran erinnert, dass Jesus all dies für uns verlassen hat, dass er nicht nur ein Fremdling der himmlischen Höfe wurde, sondern für uns das Risiko des Fallens und des Verlustes seines ewigen Lebens auf sich nahm. Dann werden wir unsere Kronen vor seine Füße legen und in das Lied einstimmen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet war. Mein Lieben, wenn ich so darüber nachdenke, Jesus hat seine Allmacht, seine Erinnerungen, sein Vorwissen, seine Kenntnis, all das hat er abgelegt. All das, was Gott ausmacht, hat er beiseite gelegt, um unsere Schwierigkeiten zu verstehen, um ein Leben des Glaubens zu führen. Ich möchte den Gedanken noch ein bisschen stretchen. Geht mit mir mal in Jakobus Kapitel 1 nochmal. Und da habe ich eine, glaube ich, interessante Frage für uns. Jakobus Kapitel 1, und wir lesen jetzt den Vers 13 gemeinsam. Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Meine Frage an dieser Stelle ist nun, warum kann Gott nicht versucht werden?
Weil Gott perfekt ist.
Das stimmt. Wir sammeln noch weiter. Absolut, Amen. Gott ist allwissend, das heißt, bitte?
Ich habe aber eine Zwischenfrage. Wieso heißt es aber, und führe uns nicht im Versuch?
Ja. Das wäre jetzt ein anderes Thema, nur ganz kurz. Abraham wurde auch in Versuchung geführt. Aber Gott hat getestet. Es ist nicht die Versuchung, dass er uns zum Bösen versucht. Okay. Aber wir können gleich nochmal darüber sprechen, ja? Bitte.
Aber Gott hat keine gefallene Natur.
Ja, passt alles. Gott ist allwissend, er ist perfekt, er hat keine gefallene Natur. Man kann ihn nicht versuchen, er weiß ja alles. Ja? Ich kann ihn nicht irgendwie tricksen mit irgendetwas. Jetzt überlegt aber mal einen Schritt weiter. Wenn Philipper Kapitel 2, Vers 7 sagt, dass Jesus Mensch wurde, dass er sich entäußert hat, dass er sich entleert hat von den Attributen, die Gott ausmachen, dann heißt das auch, dass Jesus sich absolut jeder Versuchung hingegeben hat. Das heißt auch, dass diese Beziehung, die wir dort sehen, die die Bibel uns gibt zwischen Vater und Sohn, die uns eine Beziehung aufzeigt, wo Gott uns vielleicht das Bild der Ehe gegeben hat, was aber vielleicht nur ein schwacher Abglanz ist von dem, was im Himmel ist. Aber die Ehe soll uns ja eigentlich symbolisieren, wenn sie wirklich christusgemäß geführt wird und ich als Mann meine Frau liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und die Frau dementsprechend dem Mann dann folgt, aus Liebe heraus, ist das eigentlich ein Bild, was Gott uns gegeben hat, wie innig eigentlich Liebe sein kann, oder? Und ich wünsche uns allen, die wir verheiratet sind oder die noch heiraten werden, dass wir danach streben in unseren Ehen. Wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Aber es ist möglich, dieses Bild wiederzuspiegeln. Und jetzt überlegt mal, wie viel inniger die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn war von aller Ewigkeit, oder? Von aller Ewigkeit. Und nun, jetzt nehmt den Gedanken mit, kommt Jesus auf diese Erde, er entäußert sich, er legt all das ab, dass er ein Leben des Glaubens lebt. Das heißt, das erste Mal in dieser Beziehung der Ewigkeit, wo diese absolut perfekte Liebe war, absolut perfektes, blindes Vertrauen war, Jesus nahm einen Zustand an, dass er das erste Mal seit der Ewigkeit dem Vater hätte misstrauen können. Es ist unglaublich, was Gott für ein Risiko eingegangen ist. Es ist unglaublich, was das bedeutet, dass Jesus sich entäußert hat, dass er sich entleert hat, dass er all das abgelegt hat. Und wir wissen aus dem Buch Frühe Schriften, dort beschreibt Ellen White, dass es ein Kampf war für den Vater. Dass Jesus, dass sie dreimal zusammengekommen sind, lesen wir dort, in dieser himmlischen Beratung. Es war nicht einfach so, okay, mach mal. Es war wirklich ein Kampf gewesen, seinen Sohn hinzugeben. Aber was für eine wunderbare Liebe, oder? Ich glaube, wie sie eben geschrieben hat, wir begreifen das gar nicht, was die Erlösung mit sich bringt. Was das bedeutet, dass Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Nun lasst uns mal von der Bibel einmal schauen. Geht mit mir mal bitte in den Römerbrief, in Römer Kapitel 8. Wir haben jetzt einige Ellen White Zitate gelesen. Wir möchten natürlich auch es von der Bibel her sehen. In Römer Kapitel 8 sagt es uns etwas über die Natur Jesus. In Römer Kapitel 8 in Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, entschuldigt, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und in die Sünde im Fleisch verurteilte. Wir sehen hier diesen Zusatz, dass gesagt wird, und ich glaube nicht, dass das umsonst ist, dass gesagt wird, dass er in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde kam. Ja? Jetzt können wir uns immer noch fairerweise die Frage stellen, okay, heißt das jetzt, dass er wirklich in der gefallenen Natur des Menschen war? Und was heißt das jetzt wieder, bis zum welchen Grad? Kommen wir gleich noch zu. Oder heißt es, dass Jesus ja irgendwo gefallene Natur hatte, aber nicht ganz so wie wir? Oder da war er vielleicht irgendein Hybrid, irgendwas dazwischen? Was meint Römer 8, Vers 3 damit? Für mich persönlich, aber wir machen es jetzt noch, unterbauen uns noch mehr, ist es eigentlich dieser Punkt schon sehr deutlich. Aber wenn wir nochmal zurückgehen in Philipper Kapitel 2, lasst den Finger mal in Römer drin, wir gehen gleich zurück, aber Philipper Kapitel 2 nochmal in Vers 7. Dort haben wir gelesen, dass er sich entäußerte und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Dieses Wort Gestalt, im Englischen steht hier Likeness, oder im Griechischen steht dieses Wort, wenn ich das richtig ausspreche, Homoioma. Das muss mir ein Theologe helfen. Oder einer, der Griechisch kann. Dankeschön. Und dieses Wort bedeutet, dass er wirklich nicht nur in Ähnlichkeit, sondern wirklich gleich sein in Wirklichkeit. Also er ist dem Menschen wirklich in die gleiche Natur, Entschuldigung? Genau, identische Natur des gefallenen Menschen gekommen. Und das, wenn ihr zurückgeht in Römer Kapitel 1, lesen wir dort in Vers 3, Römer 1, Vers 3, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Nun, welches Fleisch hat David gehabt? Sehr offensichtlich, oder? Wenn man sich sein Leben anschaut. Jesus kam aus der Linie Davids, aus der Linie Judas. Und Jesus kam mit gefallener Natur. Nehmen wir noch einen Text dazu. Und wir werden nachher, wie gesagt, gleich noch definieren, was das genau heißt. Hebräer Kapitel 2 macht das auch, glaube ich, sehr klar. Hebräer Kapitel 2, und wir beginnen dort zu lesen ab Vers 11. Hebräer 2 ab Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Nun, Christus schämt sich nicht, uns seinen Bruder oder seine Schwester zu nennen. Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Damit er durch den Tod, und es geht hier jetzt nicht einfach nur darum, dass er körperliche Gestalt angenommen hat, das wird jetzt hier deutlich auch, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Nun, es gibt eine Masse an Zahl, ich sag's euch gleich noch, an Ellen White Zitaten, die meines Erachtens sehr klare Sprache zu diesem Thema sprechen. Es gibt zwei, drei komplizierte Zitate, die schauen wir uns auch gleich an. Ich zeige euch nur mal eins, was sehr kurz ist. Sie sagt hier, er hatte die gleiche Natur wie der Sünder. Eigentlich kann man jetzt hier schon sagen, ist sehr deutlich, oder? In dem Buch Questions on Doctrine, was ich euch heute Morgen schon gezeigt habe, ist dieses Verständnis der sündhaften Natur Jesus geändert. Dort wird, und ich komme da gleich nochmal drauf zurück, dort wird ein Brief zitiert von Ellen White aus dem Kontext heraus, wo angeblich gezeigt wird, dass Jesus nicht die Natur hatte, wie wir sie haben. Es gibt zwei Bücher, die ich euch zeigen möchte, von zwei adventistischen Autoren. Das eine heißt Touch with Our Feelings, also berührt durch oder berührt mit unseren Gefühlen, von J.R. Zürcher. Ist, glaube ich, ein Schweiz-Franzose gewesen. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Er hat eine gute Auslegung dort in diesem Buch über die Natur Jesus. Aber was ich jetzt hier noch interessant finde, in dem Buch von Ralph Larson, The Word Was Made Flesh, also das Wort wurde Fleisch. In diesem Buch hat sich Ralph Larson die Mühe gemacht, indem er aufzeigt, dass von dem Jahr 1852 bis in das Jahr 1952, 5 Jahre vor dem Buch Questions und Entschuldigung, nicht vor dem Buch, aber vor den evangelikalen Treffen 1955, zeigt er, dass im Adventismus, dass über ein Jahrhundert sich die Haupt, ich kann jetzt nicht, das weiß ich nicht genau, vielleicht gab es auch ein, zwei Leute, die es nicht so geglaubt haben, aber durchgängig fast, ich sag mal 99%, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich behaupte jetzt mal 99% aller adventistischen Autoren und aller Haupttheologen waren sich einig, dass Jesus die gefallene Natur des Menschen hatte. Und wir sprechen gleich noch darüber, was das für uns praktisch bedeutet. Aber rein faktisch, und in diesem Buch führt er über 400 Zitate an von Ellen White, wo sie genau das zum Ausdruck bringt, was sie hier sagt, er hatte die gleiche Natur wie der Sünder. Also über 400. Ich möchte, dass wir diese Zahlen im Kopf behalten, weil wir uns gleich noch ein paar kritische Stellen anschauen. Ich glaube, dass es uns zeigt, dass Jesus in der Natur des Menschen wirklich kam, in wirklicher gefallenem Fleisch und Blut, in sündhaftem Fleisch, wie Römer 8, Vers 3 uns auch sagt. Es gibt eine, ich werde das jetzt nicht ganz ausführen, aber es gibt eine interessante Sache. Wenn wir in 1. Johannes Kapitel 4 lesen und in 2. Johannes Vers 7 und 9, sagt es dort, dass wenn wir ablehnen, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dass wir den Geist des Antichristen empfangen. Das ist sehr interessant und sehr harte Sprache, oder? Gerade von dem Lieblingsjünger Jesu Johannes, der sehr viel über Gottes Liebe gesprochen hat. Aber er sagt, das heißt das jetzt einfach nur, jetzt würden wir ja sagen, okay, Moment mal, die katholische Kirche leugnet ja jetzt nicht, dass Jesus Mensch wurde, oder? Leugnet sie auch nicht. Aber die katholische Kirche leugnet, dass Jesus in unser sündhaftes Fleisch kam. Und ich glaube auch, das ist das, was Johannes hier meint. Denn es ist interessant, es gab im ersten Jahrhundert, gab es eine Bewegung, wo Heiden zum Christentum natürlich gekommen sind. Und unter diesen Heiden gab es teilweise das Denken, dass der Körper böse ist, also unser Fleisch böse ist und dass deshalb quasi der Geist da rauswachsen muss. Versteht ihr? Heute Reinkarnationslehre. Moderner Spiritismus, heute in anderen Formen, gab es damals schon, ist nichts Neues unter der Sonne. Und diese Heiden sind aber Christen geworden und manche, die dieses Denken hatten, glaubten, okay, der Erlöser kann ja jetzt nicht die gleiche Natur haben, wie wir sie haben. Erinnert euch noch an das falsche Evangelium hier, ja? Er muss ja eine andere Natur gehabt haben, sonst wäre er ja auch sündhaft gewesen. Falsches Verständnis von Sünde. Wir haben das heute Morgen und eben definiert. Das Interessante ist, vielleicht habt ihr noch nie darüber nachgedacht, aber in Matthäus Kapitel 16, da kommt Petrus ja zu Jesus und sagt, nachdem Jesus ihm gesagt hat, dass er gekreuzigt wird, was sagt Petrus zu ihm? Nein, Herr, das widerfahre dir nicht, oder? Geh nicht nach Jerusalem, dass du gekreuzigt wirst. Kann es sein, dass Petrus vielleicht auch dieses Verständnis hatte, dass der Körper bereits, also unsere Natur bereits uns schuldig macht vor Gott? Ich glaube, dass es Menschen gab wie Petrus und andere Leute, Heiden, die Christen wurden, die für Jesus gestorben wären. Petrus hat es zumindest behauptet, hat es nachher nicht im späteren Leben getan, ja. Aber erstmal ist er weggerannt. Ich glaube, dass es ernsthafte Christen dort waren. Aber es ist interessant, dass Johannes schreibt, dass wenn wir das leugnen, dass Jesus in die Natur des Menschen gekommen ist, dass wir den Geist des Antichristen aufnehmen. Das heißt, wir müssen noch nicht mal offensichtlich gegen Gott kämpfen. Wir können bereits durch eine, wie wir eben heute Morgen gelesen haben bei Ellen White, durch eine falsche Prämisse, durch eine falsche Annahme etwas aufnehmen in unser Denken, was letztendlich nicht von Gott kommt. Ellen White, sie schreibt hier wunderbar im Buch Das Leben Jesu. Christus war die Leiter, die Jakob sah, deren Fuß auf der Erde stand und deren Spitze bis zum Himmelstor ragte, dem einzigen Eingang zur ewigen Herrlichkeit. Hätte an dieser Leiter auch nur eine Sprosse gefehlt, um die Erde zu erreichen, müssten wir verloren gehen. Christus dagegen kommt zu uns, wo immer wir sind. Er nahm unsere Natur an und behielt die Oberhand, sodass wir durch sein Wesen überwinden können. Und jetzt zitiert sie hier auch Römer 8, Vers 3. In der Gestalt des sündlosen Fleisches führte er ein sündloses Leben. Entschuldigung, danke. In der Gestalt des sündlichen Fleisches, dankeschön, führte er ein sündloses Leben. Das heißt, Jesus Christus ist kein, mir sagte mal ein Freund, der katholisch war, habe ich ihn gefragt, warum betest du eigentlich zu den Heiligen? Und er sagte mir, weil Jesus so weit weg ist. Ich brauche sie quasi als Zwischenstufe, um an Jesus heranzukommen. Aber wir nehmen dieses Bild hier mit der Leiter Jakobs, das uns zeigt, dass Jesus, dass unser Erlöser, dass Gott nicht jemand ist, der irgendwo auf der Plattform steht, auf einer Ebene, wo ich nicht rankomme, sondern dass er wirklich runterkam auf meine Ebene, wo ich stehe, um mich zu verstehen, mein Leben des Glaubens zu leben. Der Sohn Gottes erniedrigte sich, um die Gefallenen emporzuheben. Er verließ die sündlosen Welten in der Höhe, die 99, die ihn liebten, und kam auf diese Erde, auf dass er um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen wurde. In allen Dingen wurde er seinen Brüdern gleich. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wir denken ja immer als Adventisten auch in dem Verständnis des großen Kampfes. Ellen White, sie schreibt hier: Nachdem der Mensch gefallen ist, behauptete Satan, dass es nun bewiesen sei, dass der Mensch das Gesetz Gottes nicht halten kann. Christi Menschlichkeit würde für alle Ewigkeit demonstrieren die Frage des großen Kampfes, indem er auf sich selbst die menschliche Natur in seinem gefallenen Zustand nahm. Christus nahm nicht im geringsten an Sünde teil, er war den Gebrechlichkeiten und Schwächen des Menschen unterlegen. Das ist ein wichtiger Punkt hier zu verstehen. Glaubt ihr, dass Satan, oder was glaubt ihr, wir wissen, dass Satan im Himmel bereits behauptet hat, dass das Gesetz Gottes nicht gehalten werden kann, oder? Er hat Gott angeklagt. Hat er Adam und Eva, als sie im Garten Eden waren, glaubt ihr, dass er sie angeklagt hat, dass das Gesetz Gottes unfair ist, dass er es nicht halten kann? Mit Sicherheit, oder? Sie sind in Sünde gefallen und nun ab diesem Zeitpunkt sagte Satan, jetzt ist es klar bewiesen. Der Mensch wird jetzt in seiner gefallenen Natur, es wird ihm unmöglich sein, die Gebote Gottes zu halten. Und hier sagt Gott, ich habe einen Punkt. Ich werde Mensch und nicht irgendwie, sondern ich komme in gefallene Natur auf diese Welt und zeige, dass es möglich ist, in gefallener Natur Gott von Moment zu Moment treu zu bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt in dem Verständnis des großen Kampfes. Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch unschuldig im Paradiese lebte, dann schon wäre solche Tat eine geradezu unbegreifliche Herablassung gewesen. Nun aber kam Jesus auf die Erde, nachdem das Menschengeschlecht bereits durch 4 Jahrtausende im Dienst der Sünde geschwächt worden war. Wie jedes Kind Adams nahm er die Folgen auf sich, die das unerbitterliche Gesetz der Vererbung zeitigte. Und da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Das Erleben seiner irdischen Vorfahren lehrt uns, worin diese Folgen bestanden. Mit einem solchen Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens. Das heißt, Jesus war nicht einfach nur körperlich geschwächt, sondern er war auch geistig und geistlich geschwächt. Aber ich erkläre das gleich noch deutlicher. Satan verwies auf die Sünde Adams, um zu beweisen, dass Gottes Gesetz ungerecht sei und nicht gehalten werden könne. Angetan mit unserer menschlichen Natur sollte Christus Adams Übertretungen wiedergutmachen. Doch hatte die Sünde noch keine Wirkung auf Adam gehabt, als er von dem Versucher angegriffen wurde. Adam stand in der Kraft vollkommener Männlichkeit, im Besitz völliger körperlicher und geistiger Gesundheit. Dazu war er noch von der Herrlichkeit des Gartens Edens umgeben und genoss den täglichen Umgang mit himmlischen Wesen. Unter ganz anderen Verhältnissen betrat Jesus die Wüste, um sich mit Satan zu messen. Schon 4000 Jahre lang hatte das Menschengeschlecht an Körperkraft, Seelenstärke und sittlicher Tugend abgenommen. Also 3 Komponenten sehen wir hier. Dennoch nahm der Heiland alle Schwachheiten der entarteten Menschheit auf sich. Nur so vermochte er die Menschen aus der tiefsten Erniedrigung zu erretten. Bitte.
Ja. Also in dem Zustand, in dem Gott den Adam geschaffen hat. Also so ein sündloser Zustand, oder?
Nee, nachdem der Mensch gefallen ist.
Dass der Mensch das Gesetz Gottes nicht halten kann.
Ja, der Mensch war jetzt in seinem gefallenen Zustand. Ne? Nachdem der Mensch gefallen ist, behauptete Satan.
Ja, dass ja. Der Mensch in dem Zustand, in dem Gott geschaffen hat, er ist ja in ungefallenen Zustand.
Ja, aber das hast du jetzt rein interpretiert, Entschuldigung.
Warum?
Weil Er sagt, dass der Mensch, das Gesetz Gottes war ja, nachdem der Mensch gefallen ist. Er braucht ja jetzt nicht mehr beweisen, Satan braucht jetzt nicht mehr beweisen, dass der Mensch das Gesetz nicht mehr halten kann im ungefallenen Zustand. Das hat er ja gerade bewiesen.
Ja, aber hat Satan nicht behauptet, dass der Mensch das Gesetz Gottes nicht halten kann?
Ja, hat er. Genau, richtig. Ja, genau. Und jetzt ist der Punkt, dass er jetzt sagt, schau mal, ich habe einen Beweis gebracht und jetzt, nachdem ich den Beweis gebracht habe, jetzt ist es noch schlimmer und jetzt geht es gar nicht mehr.
Also ich verstehe das so, dass ja. Jesus müsste praktisch beweisen, erstmal, dass der Mensch in seinem ungefallenen Zustand, wie Gott ihn geschaffen hat, erstmal Gesetz halten kann. Und dann, dass der Mensch im gefallenen Zustand ebenfalls überwinden kann.
Dann hätte Jesus Theorie, also jetzt, soll ich ja sagen, hätte Jesus theoretisch zweimal kommen müssen. Der Punkt ist ja, frage an dich, der Punkt ist ja, ist es einfacher, wäre es für Adam und Eva einfacher gewesen, treu zu bleiben im Garten Eden oder als sie gefallen sind? Sicherlich im Garten Eden, oder? Ja. Und das heißt also, es muss gar nicht bewiesen werden, es ist ja quasi das, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, so ein Beispiel, wenn du jetzt mit drei Rädern Auto fährst, könnte jetzt einer sagen, das schaffst du nicht. Wenn du jetzt noch zwei Räder wegnimmst und hast nur eins dran und bist total behindert am Auto, dann ist es eigentlich noch schwieriger. Ja, da brauchst du gar nicht sagen, mit drei schaffst du es nicht. Aber wenn du es aber mit einem schaffst zu fahren, wirst du auch mit drei schaffen.
Ja, aber es gibt noch Zitate, wo sie klar sagt, dass er praktisch da angefangen hat, wo Adam fiel, um zu beweisen, dass er diese Prüfung bestehen hätte können.
Ja.
Aber da geht's bitte.
Wie bitte?
Da geht es ums Essen.
Ja.
Dann wurde er mit der Frucht,
ja.
Jesus hat gefastet.
Ja, also ich bringe jetzt noch ein paar Dinge. Vielleicht können wir es gerade noch einen Moment zurückstellen und vielleicht können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und vielleicht hast du auch Zitate für mich, dann können wir das mal zusammen lesen. Okay? Ich gehe jetzt aber mal gerade einen Schritt weiter. Dankeschön. Lass mich gerade kurz meinen Punkt wiederfinden. Lesen wir hier weiter. Der Heiland nahm die menschliche Natur an mit all ihren schuldhaften Verstrickungen, selbst mit der Möglichkeit, in den Versuchungen zu unterliegen. Wir haben nichts zu tragen, was auch nicht er erduldet hätte. Und wir haben eben gelesen, dass Jesus irdische Vorfahren hatte, Abraham, David, dass sie diese gefallene Natur hatte. Wir haben eben gelesen von dieser, dass er das Gesetz der Vererbung, das ist ein wichtiger Punkt, mitgenommen hat. Schauen wir mal, was Ellen White uns für ein Konzept hier aufzeigt über die Vererbung. Sie sagt, beide Elternteile übertragen ihre eigenen Charakteristika geistig und körperlich, ihre Veranlagungen und Appetit auf ihre Kinder. Und wir wissen natürlich, wenn wir jetzt nicht gerade, einen Moment ganz kurz, wir wissen natürlich, wenn wir jetzt nicht gerade katholisch glauben, dass Jesus natürlich eine Mutter hatte, die auch eine gefallene Natur hatte. Bitte.
Also hier möchte ich anknüpfen, hier stehen beide Elternteile.
Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich komme da gleich noch zu. Ja? Lass uns gerade kurz zurückhalten.
Kommt eine gefallene geistige Natur zustande.
Ja.
Ich kann mir körperliche gefallene Natur
ja.
vorstellen, aber wo kommt es wirklich? Da müssen Tatsachen ja. gegeben werden, weil der Geist rein war.
Ja, wir kommen da gleich noch zu. Es gibt eine kleine, ich sag's schon mal so, Unterscheidung noch, aber ich komme noch zu. Okay? Ja, stimmt, das gibt's auch noch morgen. Weil wir wollen ja ein bisschen, versucht mich, wenn es für euch in Ordnung ist, ich ziehe das jetzt noch durch, damit wir jetzt nicht heute Nacht noch hier sitzen, okay? Weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Sie sagt, Eltern, mal abgesehen davon, das Zitat für sie steht ja auch halt, ne? Eltern können ihren Kindern Neigungen zum Appetit und Leidenschaften übertragen. Wir wissen an diesem Punkt natürlich auch schon mal, dass Maria natürlich eine Seite ausgemacht hat. Wenn wir jetzt aber daran denken, zum Beispiel an ein Baby, was geboren wird von einem Vater, der Alkoholiker war, heißt das, dass dieses Kind automatisch in Sünde fallen muss? Nicht, oder? Aber es hat sicherlich die Schwächen mitbekommen. Das heißt, die Versuchung für so ein Kind kann größer sein. Das heißt aber nicht, dass er sündigen muss. Er kann das mit Christus überwinden. Und ich glaube auch, dass Jesus, ich werde es gleich noch deutlicher machen, diese erbschaftlichen Schwächen mitbekommen hat und Tendenzen zur Sünde, ich sage bewusst Tendenzen, wir kommen nachher noch zu Neigungen. Nun, aber erstmal für uns wichtig überhaupt, warum wir überhaupt ein Thema aus dieser ganzen Sache machen. Ich glaube, lass mich mal kurz schauen. Ja, das sparen wir uns jetzt gerade. Ich glaube, dass wir lesen jetzt einen Brief von Ellen White, den sie damals geschrieben hat an einen 18-Jährigen. Und dieser 18-Jährige war in einer sehr schwierigen Situation. Und lass uns mal lesen, was sie an ihn schreibt. Jesus stand einmal in deinem Alter, in deinen Umständen, deine Herausforderungen, genau in diesem Abschnitt deines Lebens. Dies hatte Jesus alles. Er ist bekannt mit deinen Versuchungen. Sein Verstand, wie deiner, konnte verwirrt sein. Wenn du Not hattest, so hatte er sie auch. Du hast keine Schwierigkeit, die nicht auch auf ihm lag. Kein Leid, das auch sein Herz nicht erfahren hätte. Seine Gefühle konnten genauso leicht verletzt werden durch Vernachlässigung und Gleichgültigkeit von sogenannten bekennenden Freunden wie deine. Ist dein Weg dornig? Christi Weg ist es in zehnfacher Weise. Bist du gestresst? So war er es. Wie sehr ist Christus uns doch ein geeignetes Vorbild. Und deshalb machen wir ein Thema daraus, meine Lieben. Dass wir verstehen können, dass Jesus auf eine Ebene gekommen ist, wo er mich vollkommen versteht. Wo ich nicht in einer Situation bin und denke, Christus begreift das nicht. Hebräer 4 sagt uns, dass Christus in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Wenn er verstehen kann, was ein 18-Jähriger durchgemacht hat. Mir sagte mal eine Schwester, ja, mein Mann ist 86 geworden und er hat nachher lag im Krankenhaus und hat einen schwierigen Tod gehabt. Wie kann Jesus das verstehen? Nun, ich glaube nicht alleine die Situation, dass Jesus am Kreuz war, zeigt mir alleine schon, dass ich glaube, dass es nichts ausmacht, wie alt wir werden müssen, um etwas zu verstehen. Ich glaube, dass Christus, wenn Hebräer 4, Vers sagt, dass er in allem versucht worden ist wie wir. Und wie kann er in allem versucht worden wie wir, wenn er nicht in unserem Zustand war? Es geht nicht. Wir könnten nicht auf der Ebene sein mit ihm. Er könnte uns nicht nachvollziehen, ich könnte ihn nicht sehen, wie nah er mir gekommen ist. Dass an dieser Leiter keine Sprosse gefehlt hat. Und deshalb machen wir ein Thema daraus. Er hat gezeigt, wie Jesus immer wieder Sieg erlangt hat, auch über erbschaftliche Schwächen. Und Jesus hatte diese Einstellung, Jesus hat wirklich, ihr kennt diesen Ausdruck, wo Ellen White sagt, dass es der Welt bedarf es an Männern, die sind wie die Nadel zum Pol oder die sind wie Stahl zu den Prinzipien. Ich glaube, Jesus hat Johannes 5, Vers 30 immer ausgelebt. Dass er nicht seinen Willen gesucht hat, sondern immer den Willen des Vaters. Jesus hat immer nach Prinzipien, der war nicht gefühlstot, aber er hat immer nach, ganz und gar nicht war er gefühlstot, aber er hat immer, hat sich nicht von Gefühlen leiten lassen in seinen Entscheidungen, sondern hat immer nach Prinzipien gehandelt. Wenn er wusste, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, wenn er wusste, dass es nicht gut ist, spät abends noch viel zu essen, hat Jesus es sein gelassen. Und anderen Situationen. Jesus hat wirklich konsequent nach Prinzipien gelebt, wo andere dann auf ihn geschaut haben, haben gedacht, ach, ist der vielleicht fanatisch. Aber er hat selber besser gelebt und hat Gott dadurch die Ehre gegeben. Und anderen Menschen, die offen waren, die Möglichkeit gezeigt, dass sie auch sehen, dass Wahrheit wirklich frei macht. Jesus hat nach Prinzipien gelebt. Sie sagt hier, jetzt kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Punkt. Sie sagt, der menschliche Wille Christi hätte ihn nicht in die Wüste der Versuchung geführt, um zu fasten und vom Satan versucht zu werden. Wie hätte Satan Jesus auch versuchen können, wenn er nicht in der gleichen Natur gewesen wäre? Es hätte ihn nicht dahin geführt, Demut, Verachtung, Anklage, Leid und Tod zu ertragen, wie die menschliche Natur, also die Tendenzen des Menschen, von all diesen Dingen entschieden zurückschreckt, so ist es auch seine Natur. Meine Lieben, wenn ich jetzt mal den ersten Teil hier nachdenke, dass Jesus Matthäus Kapitel 4 in die Wüste gegangen ist, um für 6 Wochen für uns zu fasten und zu beten. Ellen White, sie schreibt, dass Jesus dort versucht wurde, in dem Aspekt, wo der Mensch zuerst gefallen ist, damit wir heute Sieg über den Appetit haben können. Das gibt mir, meine Lieben, ein ganz anderes Bild. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal 6 Wochen gefastet hat. Es gibt Menschen, die so etwas schon mal gemacht haben. Und man weiß, gerade die Anfangszeit ist nicht besonders einfach. Wenn du nach 6 Wochen Fasten ausgemartert bist, müde bist, hast abgenommen und auf einmal denkst du, jetzt kommt Befreiung, auf einmal steht der Teufel vor dir, persönlich, und fängt an, dich zu versuchen. Mein Lieben, ich glaube, dass wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus an diesem Aspekt hätte fallen können, er für ewig verloren gewesen wäre, gibt mir das eine ganz andere Sicht auf die Gesundheitsbotschaft. Natürlich. Aber Gott, dass Gott an sich hätte verloren gehen können, ist ein größerer Verlust, als dass der Mensch hätte verloren gehen können. So sehr Gott uns liebt, aber es ist, glaube ich, so. Aber es gibt mir persönlich eine ganz andere Sichtweise darauf, auf Gesundheitsbotschaft. Was für ein Risiko Christus da eingegangen ist, dass er für uns sagt, meine Lieben, ist es wichtig. Wie wir heute Morgen gesprochen haben, es erlöst euch an sich nicht, aber es hilft euch, in dem gerechten Zustand zu bleiben und zu wachsen. Jesus kennt die Schwächen der Menschheit aus eigener Erfahrung. Er kennt unsere Bedürfnisse sowie die Stärke unserer Versuchung. Denn er ist versucht, allen halben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Obwohl er all die Stärke der Leidenschaften der Menschen besaß, gab er sich niemals der Versuchung hin, um eine Tat zu tun, die nicht rein erhebend und veredelnd war. Aus eigener Kraft können wir den Begierden des Fleisches nicht widerstehen. Satan wird gerade diese Schwächen benutzen, um uns in Versuchung zu führen. Und Christus wusste, dass der Feind sich jedem Menschen nahen würde, um aus dessen ererbten Schwächen Vorteile zu ziehen und alle, die kein Gottvertrauen besitzen, durch seine Einflüsterungen zu umgarnen. Unser Herr hat ja durch, dass er auf unserem Pilgerpfad vorangeschritten ist, den Weg der Überwindung gebahnt. Das heißt, wir müssen nicht, und das ist frohe Botschaft, Evangelium wieder für uns, wir müssen nicht entmutigt sein zu denken, ich muss in diesem Hamsterrad weiterleben. Ich komme nicht da raus, sondern Christus ist diesen Pilgerpfad bereits vorangeschritten und er versteht ganz genau, wo ich stehe. Wenn ich Sorgen habe, es ist gut, manchmal mit Menschen darüber zu sprechen, aber glaubt mir, es gibt ein paar Zitate von Ellen White, wo sie sagt, dass Gott entehrt wird, wenn wir nicht seine Hilfe suchen. Gott weiß viel besser als jeder Mensch, wie es mir geht. Und Gott möchte und wird helfen. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er, reinigt und befähigt uns. Wir möchten uns an diesem Punkt nun einen anderen wichtigen Aspekt, jetzt kommen wir ein bisschen zu euren Fragen gleich, darauf eingehen. Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, den wir uns in der Natur Jesus anschauen müssen. Ich möchte dazu... Oder lasst uns erstmal lesen. Geht mal in Lukas Kapitel 1 bitte. In Lukas Kapitel 1 und wir lesen dort von der Geburt Jesu. Bevor Jesus geboren wurde noch eigentlich. Der Engel kommt dort zu Maria und spricht zu ihr. Vers 35. Lukas Kapitel 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Nun, es gab eine, ich sag euch schon mal, mit aller Vorsicht, es gab einen Unterschied in der Geburt Jesu zu uns. Ich glaube aber nicht, dass der Unterschied in der Schwäche oder in den Tendenzen lag, mit denen wir geboren werden, die, wie ich glaube, Jesus auch von Maria auch mitbekommen hat. Aber es gibt, bevor ich jetzt gleich darauf weiter eingehe, es gibt einen Brief, den Ellen White geschrieben hat, den sogenannten Baker Letter. Darf ich euch mal fragen, wer von dem schon mal gehört hat? 2, 3 Leute, okay. Dieser Baker Letter, der unter anderem auch im Anhang angeführt wird, aber nur ein Stück des Briefes, nicht der ganze Brief, in dem Buch Questions on Doctrine, um zu belegen, dass Jesus nicht die gleiche Natur hatte wie wir. In diesem Brief, der, oder lasst uns erstmal diesen Ausschnitt lesen, der dort angeführt wird. Lest mal sorgsam mit mir mit. Ellen White schreibt dort zu Baker. Es war ein adventistischer Missionar gewesen. Sei vorsichtig, äußerst vorsichtig, wie du über die menschliche Natur Christi nachdenkst. Bevor wir weiterlesen. Haben wir nicht eben am Anfang ein Zitat von ihr gelesen, dass sie sagt, das ist die goldene Kette, die uns bindet zwischen Gott und Jesus, dass wir die Natur Jesus verstehen sollen, oder? Okay, behalten wir das im Kopf, wenn wir das lesen, ja? Wir wissen, wenn widerspricht sie sich hier und sie ist ein falscher Prophet und wir sind wirklich eine Sekte, oder wir müssen das Ganze verstehen und auflösen mit Gottes Gnade. Sei vorsichtig, äußerst vorsichtig, wie du über die menschliche Natur Christi nachdenkst. Setz ihn nicht vor die Menschen als ein Mensch mit den gleichen Neigungen zur Sünde. Habe ich nicht euch eben gesagt, dass Jesus die gleichen Neigungen hatte? Den laden wir nicht mehr ein. Einen Moment. Er ist der zweite Adam. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Der erste Adam war als ein reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne eine Spur von Sünde in ihm. Er war im Bilde Gottes. Er hätte fallen können und er fiel durch Übertretung. Wegen der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit erbschaftlichen Neigungen zum Ungehorsam geboren. Aber Jesus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm auf sich die menschliche Natur. Jetzt kann man wieder die Frage stellen, welche menschliche Natur meinst du jetzt? Vor oder nach dem Fall? Er nahm auf sich die menschliche Natur und wurde in allem versucht, wie die menschliche Natur. Eigentlich sehen wir hier schon, dass sich das Problem schon auflöst. Seht ihr das? Wenn sie sagt, dass er versucht wurde wie die menschliche Natur. Welche Natur haben wir heute? Eine gefallene Natur. Aber ich mache das gleich noch deutlicher. Er hätte sündigen können, er hätte fallen können, aber nicht für einen Moment war in ihm eine böse Neigung. Nun, jetzt müssen wir uns fairerweise die Frage stellen. Wenn es hier heißt, dass Jesus nicht die gleichen Neigungen hatte, wie kann Christus so sein wie wir und nicht die gleichen Neigungen, im Englischen heißt es Propensities, haben? Wie ist das möglich? Ich möchte euch nochmal kurz daran erinnern, dass Ralph Larson in seinem Buch über 400 Zitate von Ellen White aufführt, wo wir jetzt einige von gelesen haben, die zeigen, dass Jesus, wo sie ganz deutlich, glaube ich, sagt, ich hoffe, ihr könnt alle mit übereinstimmen, dass sie ganz deutlich sagt, dass Jesus unsere Natur hatte, oder? Im gefallenen Zustand. Okay? Also über 400 Zitate. Jetzt haben wir dieses eine, was auf einmal dagegen übersteht. Also nochmal, wenn es Ellen White eine falsche Prophetin, oder es gibt eine Lösung dafür, die sich gut erklären lässt. Wenn wir an das Buch zum Beispiel, wo ich auch eben oft daraus zitiert habe, an das Buch Das Leben Jesu denken, Desire of Ages, dort finden wir, wie wir eben gesehen haben, sehr deutliche und klare Aussagen zu diesem Thema. Es gibt eine Aussage von Ellen White, wo sie sagt, dass wir ihre Hauptschriften lesen sollen. Das heißt nicht, wir wissen natürlich, Ellen White hat Bücher, wie zum Beispiel Das Leben Jesu, Der große Kampf, Bücher, die wir weitergeben nach außen, um zu zeigen, was wir glauben. Wir würden niemals rausgehen und würden den Leuten draußen, vielleicht hat es auch einer schon mal von euch gemacht, aber ich persönlich würde jetzt nicht hingehen und würde die Zeugnisse nach draußen verteilen. Ja? Ich würde erst Schritte zu Jesus, Das Leben Jesu, Der große Kampf und solche Bücher geben. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Es gibt Briefe, die Ellen White geschrieben hat, Manuskripte und so weiter. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass egal, ob es ein Brief war, ein Buch war oder was dabei rausgekommen ist, dass alles vom Heiligen Geist inspiriert war. Ich glaube persönlich nicht, dass es dort einen Unterschied gab. Aber wenn sie die Aussage macht, dass wir ihre Hauptbücher lesen sollen, glaube ich, hat das einfach damit zu tun, weil in ihren Hauptbüchern, wie zum Beispiel das Buch Das Leben Jesu, auch sehr deutlich drin steht, was sie zum Beispiel über die Natur Jesus glaubte. Auch schön, danke schön, das stimmt. Es ist in einem guten Zusammenhang dort auch dargestellt. Nun, wir müssen uns ein bisschen Hintergrund anschauen. Dieser Baker, diesen Brief, den er empfangen hat, er war ein Missionar gewesen. Dieser Brief war ein persönlicher Brief, den Ellen White an Baker im Jahr 1895 geschrieben hat. Das heißt, es kann sein, dass wenn sie einen persönlichen Brief geschrieben hat, dass wir nicht den ganzen Hintergrund kennen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn meine Frau mir eine Nachricht schickt und sie sagt, Timo, Ich möchte gerne, dass wenn du aus Vorarlberg zurückkommst, dass du mir die Spezialität von Vorarlberg mitbringst. Nun, was ist eine Spezialität hier? Käsespätzle, na gut. Dann sagt meine Frau Timo, sind die vegan? Sag ich, vielleicht gibt es auch vegane Käsespätzle. Nee, gibt's nicht. Gibt es etwas anderes Gutes?
Ebel.
Ebel? Was ist das? Jetzt müsst ihr müsst Deutsch mit mir reden. Ich verstehe kein Österreichisch. Was ist ein Stopferl?
Das ist der Mais, wo aufgekocht wird und gestopft, klein gestampft.
Okay, ist das gut?
Ist gut.
Ja. Super. Also Stopfel.
Stopfer.
Stopfer. Okay, ich lerne es noch. Stopfer. So, ich schreibe meiner Frau eine Nachricht und sage, lieber Schatz, ich bring dir Stopfer mit. Und sie sagt, was zur Hölle ist das? Aber wenn es gut ist, bitte bring es mit. Und wenn du nach Hause kommst, vergesse nicht, in die Ahrweiler Straße 17 zu fahren, in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler in Deutschland. Würde eure Frau oder euer Mann euch solche Nachricht schicken, mit der Adresse drin? Nicht, oder? Ist unnötig, weil wir beide wissen voneinander, wo wir leben. Das war übrigens nicht meine richtige Adresse. Falls einer nachher das Video sieht oder mich belästigen will. Es ist unnötig. Wenn jemand eine private Nachricht mit einem schreibt und er vertraut ist mit der Person, kann es sein, dass du Informationen weglässt, die für euch zwei aber deutlich und klar sind, die für einen Dritten, der das liest. Wenn meine Frau jetzt nur gesagt hätte, bringe mir Stopfer mit, dann hätte jemand Drittes, der das gelesen hätte, niemals rausfinden können, wo diese wunderbaren Stopfer in Deutschland landen, oder? Und so müssen wir auch diesen Brief ein bisschen verstehen, der geschrieben wurde, ein privater Brief, der einige Informationen rauslässt. Das heißt, wir kennen vielleicht nicht den ganzen Kontext, was wir aber wissen, ist Folgendes, und das ist jetzt sehr entscheidend. Baker, als er diesen Brief empfing von Ellen White, dort, wenn man den ganzen Brief übrigens liest, ist ein sehr schöner Brief. Sie ermutigt ihn in vielen Dingen und es lohnt sich wirklich mal, den ganzen Brief zu lesen. Der Punkt ist aber, dass Baker sich in dieser Zeit mit Büchern beschäftigt hat, die sogenannten, im Englischen heißt es The Writings of the Early Fathers about Adoptionism. Also die Schriften der frühen Väter über, ich weiß es nicht genau, wie es im Deutschen heißt, Adoptionismus vielleicht. Da geht es dabei, dass man versucht, die Frage zu lösen, wo genau hat sich die Menschlichkeit mit der Göttlichkeit vermischt? Bis zu welchem Grade? Ja? Und jetzt in diesem Verständnis schreibt Ellen White in diesem Brief und sagt, sei vorsichtig, wie du über die Natur Jesus nachdenkst. Ja? Stell ihn nicht vor die Menschen als jemanden, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, komme ich jetzt gleich noch, mit den gleichen Neigungen, wie wir haben. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das heißt, wir kennen nicht alle Informationen dieses Briefes, den Hintergrund. Wir wissen aber, dass Baker dich mit diesen Schriften auseinandergesetzt hat, die letztendlich nicht das repräsentieren, was die Bibel über die Gottheit oder die Menschlichkeit Jesu Christi aussagt. Ich komme jetzt gleich nochmal zurück. Ich will jetzt gerade in dem Brief, sprach sie auch von dem zweiten Adam. Es ist manchmal auch, wird auch das Argument gesagt, okay, Jesus war ja der zweite Adam. Jetzt kann das sein vor dem Fall oder nach dem Fall. Ja? Wenn wir aber daran denken, wozu wurde Adam eingesetzt? Als König, um diese Welt zu regieren. Hat der Adam dieses Königreich verloren? Ja, oder? Wir sehen das daran, dass Satan Zugang hatte bis zum Kreuz, zu den himmlischen Höfen, lesen wir in Hiob, Kapitel 1. Jesus, als der zweite Adam wurde, hat es nichts mit der Natur zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass er dieses Königreich wieder zurückgewonnen hat. Das kann man auch in den Texten in Römer 8, Vers 3, wie wir gelesen haben, und auch in Römer 5, Vers 18 und 19 auch nachlesen. Jesus hat quasi die Herrschaft wieder zurückgewonnen. In dem Sinne war er der zweite Adam gewesen. Er hat es wieder zurückgewonnen, damit wir wieder leben können. Nun aber zurück zu der Frage, wie konnte Jesus nun so sein wie wir und nicht die gleichen Neigungen haben? Das ist eine wichtige und faire Frage, oder? Erst einmal möchte ich uns mit folgendem kurzen Zitat Mut machen. Sie sagt, wir selber müssen nicht eine sündige Neigung beibehalten. So möge es mit uns sein. Wir müssen Neigungen nicht behalten. Nun, wir haben ja von dem Zeitpunkt unserer Geburt, wo wir die gefallene Natur haben, bis zu unserem Tod oder bis zu unserer Verwandlung, wenn Jesus wiederkommt in ein paar Jahren. Ich habe keine Zeit gesetzt, ja? Werden wir diese gefallene Natur beibehalten? Wir können diese gefallene Natur nicht loswerden auf dieser Erde. Und dennoch, obwohl wir diese gefallene Natur haben, zeigt es uns, und sie sagt es hier in diesem Zitat, können wir trotzdem jegliche sündige Neigung ablegen. Nun, was ich glaube, ist, dass die Antwort darin gefunden werden kann, dass es im Schrifttum von Ellen White einen Unterschied gibt zwischen sündigen Neigungen und der gefallenen Natur, der Tendenz des Menschen, die er mitbekommen hat. Nochmal, ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer sündigen Neigung und der gefallenen Natur des Menschen, also die Tendenz zur Sünde. Okay, ich mache das jetzt noch deutlicher. Wir lesen mal. Sie sagt hier, Selbstgenuss, Selbstgefälligkeit, Stolz und Extravaganz müssen abgelegt werden. Wir können keine Christen sein und diese Neigungen befriedigen. Frage an euch. Selbstgenuss, Selbstgefälligkeit, Stolz und Extravaganz. Ist das etwas, was wir uns aneignen? Doch. Ich entscheide mich, ob ich stolz sein will. Ich entscheide mich, ob ich mich dem Selbstgenuss hingebe oder extravagant bin oder lebe. Ja? Das heißt also, wenn ich eine, ihr kennt diese Brücke, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, etwas tue, dann wird das später zu einem was? Zu einem Charaktermuster quasi, ja? Es wird etwas, was fest Teil meines Charakters wird, wenn ich öfter etwas tue, ja? Das heißt, wir entscheiden uns dazu. Das heißt, sie macht einen Unterschied hier, indem sie sagt, dass dort Gewohnheitsmuster sind oder Charaktereigenschaften. Und es gibt in den Schriften, ich zeige euch jetzt drei Beispiele, gibt es drei Unterschiede, wenn Ellen White über Neigungen spricht. Das ist genauso wie Paulus nicht immer vom gleichen Gesetz spricht. Die erste Neigung, worüber sie spricht, ist über eine natürliche, gute und heilige Neigung. Das heißt zum Beispiel, als Adam im Garten Eden war, ihm ist es kein Mal passiert, dass er sich überessen hat. Der lag nicht da, dachte so, boah, waren die Mangos heute gut. Es ist eine natürliche, gute und heilige Neigung. Als Adam gefallen ist und die Sünde ins Spiel kam, bekam Adam negative Neigungen mit. Das heißt, es könnte ihm passieren, dass er sich überessen hat, oder? Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, er hatte sich mal irgendwann in einem Fall überessen. Nicht mutwillig, aber es ist ihm passiert. Jetzt kann es aber sein, dass das Ganze passiert, dass ich eine Entscheidung treffe und ich bewusst über mich überesse. Wir kennen das alle beim Potluck. Zum Beispiel, das Essen wird aufgefahren, wir sind schon pappsatt. Auf einmal wird der Kuchen aufgefahren und da geht noch was, oder? Der Kuchen passt noch auf einmal rein, wo wir eigentlich schon satt waren. Deshalb ist es auch gut, dass man alles auf den Tisch stellt, damit man eine Übersicht hat. Das wäre jetzt wieder ein extra Thema für sich, aber egal. Nur um meinen Punkt klar zu machen, das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe und sage, okay, ein Stückchen noch mehr, dann kultiviere ich ein Gewohnheitsmuster, was zu meinem Charakter wird. Ist das verständlich? Okay, gut. Wir möchten dieses Zitat nun von Ellen White aus diesem Baker Letter nur ein kleines Stück nochmal lesen. Ich habe es mir mal erlaubt, ein anderes Wort nun einzusetzen für Neigungen. Schaut mal. Man kann es auch theoretisch so übersetzen, indem sie sagt, mit diesem Verständnis nun, setze ihn nicht vor die Menschen als ein Mensch mit den gleichen Gewohnheitsmustern zur Sünde. Wir definieren gleich noch mehr, was es bedeutet. Er ist der zweite Adam. Er hätte fallen können, aber nicht für einen Moment war in ihm ein böses Gewohnheitsmuster. Okay, das heißt, Ich glaube, dass Jesus nicht quasi die bösen Neigungen sich angeeignet hat, wie wir sie hatten, aber dass er, ich gehe den Punkt jetzt gleich noch auf ein, Tendenzen trotzdem zur Sünde hatte. Was ich damit meine, ist Folgendes. Als ich zum Beispiel im Jahr 2010 mich wieder bekehrt habe und nach meiner ersten Euphorie, ist mir irgendwann aufgefallen, dass jemand hinter mir stand und irgendwo draufgetreten hat. Dann habe ich zurückgeguckt und auf einmal habe ich gemerkt, dass irgendwelche starke Verlangen in mir wieder hochkamen von früher. Der Satan wusste, dass er mir auf sozusagen auf meinen Rattenschwanz treten kann, weil er weiß, dass ich in meiner Vergangenheit zum Beispiel Alkohol getrunken habe, Drogen genommen habe, vorehelichen Sex hatte und viele andere Dinge. Satan weiß, dass ich schwach war. Ich bin in Sünde gefallen. Und er weiß, dass er darauf treten kann. Er kann mich nicht zwingen zur Sünde, aber er weiß, dass wenn er darauf tritt und darauf rumhakt, wird es mir schwieriger fallen, wenn ich nicht Christi Hilfe suche, dass ich mich der Sünde hingebe. Das heißt, diesen Rattenschwanz, ich nenne das jetzt mal so, hatte Jesus nicht gehabt. Ja?
Sündige Leidenschaften.
Ja, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, sündige Leidenschaften. Ja? Jesus hat also quasi, ich nenne es, oder anders ausgedrückt, er hat kein Extra gehabt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Ja? Es war nichts, weil er ja nie in Sünde gefallen ist, konnte Satan sich diesem Vorteil nicht zunutze machen. Er konnte nicht hingehen und sagen, ich tritt da jetzt drauf, weil er da in der Vergangenheit schon mal gefallen ist. Jesus war sündlos und er konnte nicht dort an diesem Punkt gereizt werden. Nun, Jesus wurde ja von der Sünde nicht angesteckt oder befleckt. Auch verband sich Gottes sündlose Natur bei Jesu Menschwerdung nur mit unserer sündigen Natur und ihren Schwächen. Nicht aber, und das ist der Punkt, mit unseren starken Vorlieben zu der Sünde. Ja? Propensities, diese Neigungen, die wir uns angeeignet haben. Die hatte Jesus nicht gehabt. Aber wir werden gleich noch sehen, dass Jesus trotzdem keinen Vorteil hatte. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig zu wissen. Das heißt, Jesus war heilig gewesen. Jesus hat Sünde gehasst. Ja? Für ihn war es, wenn dort Sünde kam, war es für ihn natürlich, das abzustoßen. Wie ich euch eben erzählt habe, dass wenn Alkohol heute in mein Leben kommt, ich hasse das Zeug. Ich habe kein Verlangen mehr, dieses Stück des Rattenschwanzes ist weg. Ich könnte natürlich, wieder ganz logisch, ich könnte wieder in diese Sünde fallen, oder? Ist kein Problem. Aber wenn ich mich jetzt, Gott hat mir Sieg geschenkt darüber, dieses Stück des Rattenschwanzes ist weg. Und wir haben eben schon gelesen, dass Ellen White sagt, der ganze Rattenschwanz kann weg. Da sprechen wir morgen früh noch drüber. Das heißt, Jesus hat diese Neigungen des Fleisches, dass wenn wir getrennt sind von Gottes Geist, die uns auch zur Sünde führt, also diese Tendenz hat Jesus schon gehabt. Ja? Dass wenn Gott sich quasi getrennt hätte vom Geist Gottes, dass wo wir die Tendenz dann haben, uns Sünde leichter hinzugeben, diesen, wie wir eben im Zitat gelesen haben, diese geistige Schwäche hat Jesus schon gehabt. Aber nicht, wie gesagt, wie ich das mal nenne, diesen Rattenschwanz. Das heißt, er hätte beständig, hätte Jesus sich entscheiden können, zu sündigen. Aber er war, wie wir gelesen haben in Lukas Kapitel 1, Jesus war von Geburt an neu geboren. Das war der einzige Unterschied, dass er nie in Sünde gefallen ist, nicht dieses Extra hatte und dass er von Anbeginn diese Verbindung hatte zum Vater. Ich sage da gleich noch was zu, ein wichtiger Punkt. Jesus war also quasi von Anfang an neu geboren. Frage an uns, wenn wir neu geboren sind, müssen wir dann noch sündigen? Nein, und das ist Evangelium, meine Lieben. Das heißt, wir können diese Erfahrung machen, die Jesus Christus eigentlich selber hatte. Ellen White, sie sagt hier, während unser hoher Priester nun Sühnung für uns schafft, sollten wir danach streben, in Christus vollkommen zu werden. Nichtmals mit einem Gedanken gab sich unser Erlöser der Kraft der Versuchung hin. Da war keine Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil gebrauchen konnte. Dies ist der Zustand, in dem die befunden werden müssen, die durch die Zeit der Trübsal gehen. Da sprechen wir morgen noch mehr drüber. Und meine Lieben, wie kann ungefallene Natur sterben, bitte? Noch so ein Nebengedanke. Christi überwinden und Gehorsam ist das eines echten menschlichen Wesens. In unseren Schlussfolgerungen machen wir viele Fehler wegen unserer irrtümlichen Ansichten über die menschliche Natur unseres Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die uns Menschen nicht möglich ist zu haben in der Auseinandersetzung mit Satan, zerstören wir die Fülle seiner menschlichen Natur. Noch eins. Der Feind strebt immer danach, Seelen in Unglaube und Skepsis zu führen. Er würde Gott und Christus beiseite setzen, welcher Fleisch wurde und unter uns lebte und lehrte, dass im Gehorsam zu Gottes Wille wir Sieg über Sünde haben können. Und Satan sagt, es ist unmöglich. Ist nicht möglich. Christus besaß nicht die gleiche sündige, verdorbene, gefallene Untreue, hier ist der Punkt, die wir besitzen. Wir sind untreu, weil wir in Sünde gefallen sind. Sonst hätte er nicht das vollkommene Opfer sein können. Das heißt, bei Jesus ging es nicht darum, ob er jetzt dass eine gefallene Natur hätte geschützt werden müssen, so wie die Heiden das im ersten Jahrhundert dachten. Für ihn ist es genau wie bei uns. Es stand aufs Spiel, ob er Gott treu bleibt oder nicht. Ich habe das nochmal gerade kurz abschließend an einem Schaubild, möchte ich euch das nochmal verdeutlichen. Wir haben gesehen, dass Christus in Philipper Kapitel 2 seine Göttlichkeit abgelegt hat. Und als Christus kam, kam er in der gefallenen Erbschaft, so wie wir sie auch haben. Der Punkt war, dass Jesus aber von zu Beginn mit dem Heiligen Geist geboren war. Frage an euch, warum hat Satan kein Argument zu sagen, dass das unfair ist, dass Jesus von dem Heiligen Geist geboren war? Bitte.
Weil wir das auch mit der Bekehrung bekommen.
Das stimmt auch. Das stimmt. Aber ich stelle die Frage einfach nochmal. Es gibt meines Erachtens noch einen tieferen Aspekt. Warum hat Satan kein Argument zu sagen, dass es unfair, dass Jesus vom Heiligen Geist direkt geboren war? Wäre auch ein Punkt. Ja, wäre auch ein Punkt. Aber denkt nochmal, ich möchte euch noch einen Gedanken geben. Ich helfe euch noch ein bisschen. Denkt nochmal an den Aspekt, dass, was wäre passiert, wenn Jesus gefallen wäre? Er wäre verloren gewesen, oder? Jesus hätte keinen Fürsprecher gehabt. Das heißt, es war absolut nur fair. Im Verständnis des großen Kampfes, dass Jesus von Anbeginn neu geboren war. Satan hat kein Argument zu sagen, ich nehme mich jetzt sofort dran, Satan hatte kein Argument zu sagen, das geht nicht, ja? Er hat einen Vorteil, sondern weil wir wissen ja auch, ab dem Aspekt, wo wir neu geboren werden, wissen wir, wo unsere Kraftquelle ist, oder? Bitte.
Er wurde geboren aus Mensch und aus Gott. Das ist interessant, er bekam vom Mensch was, menschliche Natur, und von seinem Vater, sein Heiliger Geist. Mhm. Gott könnte nicht teilen.
Ja. Es ist natürlich auch ein Bereich, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf reingehen, was für uns schwierig zu lösen ist, wo diese Leute, die diese Writings of the Fathers about Adoptionism, also wo sie mit diesem, ich weiß nicht, entschuldigt, auf Deutsch Adoptionismus oder sowas, natürlich in einen Bereich reingeht, wo man versuchen kann, Fragen zu lösen, ja, wo zum Beispiel Ellen White auch sagt, wenn es über die Natur des Heiligen Geistes geht, dass wir unsere Schuhe ausziehen sollen. Dass es in Bereiche irgendwo reingeht, was wir nicht beantworten können. Müssen wir einfach offen lassen. Ja? Einfach Gott überlassen und vertrauen. Nun, der Gedanke war, achso, jetzt waren wir hier stehen geblieben. Der Gedanke war, also Jesus war vom Heiligen Geist geboren. Das heißt, auch im Verständnis des großen Kampfes, wenn wir jetzt fortführen bis ans Kreuz, die Gerechtigkeit am Kreuz konnte nur wiederhergestellt werden, wenn Jesus eine gefallene Natur gehabt hätte. Wenn er ungefallene Natur gehabt hätte, Satan hätte immer Argumente gehabt. Das heißt, Jesus hat in seinem Leben keine sündigen Neigungen entwickelt. Er hat diesen Rattenschwanz nicht entwickelt, weil er sich in jedem Moment Gott übergeben hat. Er hat immer vertraut, das, was Gott für ihn möchte, dass das Beste ist. Und so hat Christus Anteil gehabt an der göttlichen Natur und hat gelebt von Sieg zu Sieg. So der Mensch, auch er, wie Jesus, kommt mit einer gefallenen Erbschaft, mit schlechtem Equipment auf diese Welt. Die Erfahrung des Menschen ist aber, dass er in Sünde fällt. Ich möchte mal gerade kurz einen Punkt machen, ich will das jetzt nicht zu lang ausstretchen. Was wäre gewesen, ich mache da jetzt keine Theologie raus, was wäre gewesen oder was wäre, wenn es einen Mensch gäbe, der von Anfang an nicht sündigen würde bis zum Schluss? Bräuchte der Christus? Absolut, weil er hat ja nicht gesündigt, weil er Christus hatte. Ne? Aber ich möchte jetzt gar keine Diskussion oder Streit, weil der Punkt war nur mal, weil ein Bruder zu mir sagte, wir müssen sündigen. Und da habe ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, Probleme mit. Aber die Erfahrung ist halt, der Römerbrief sagt uns auch, dass wir alle schuldig geworden sind vor Gott. Wir nehmen diesen Rattenschwanz an, diese sündigen Neigungen. Und Ellen White, sie schreibt hier, durch die Kraft Christi haben Männer und Frauen die Ketten von sündigen Gewohnheiten gebrochen. Es ist also möglich. Alte Gewohnheiten, erbschaftliche Neigungen zum Falschen werden um Vormachtstellung kämpfen. Und gegen diese muss der Mensch immer auf der Hut sein, kämpfen in Christi Stärke zum Sieg. Und das ist möglich, dass wenn der Mensch sich bekehrt, er auch den Heiligen Geist empfängt, er bereut und die Vergebung vom Vater bekommt, er sich wie Christus dem Vater hingibt und ihm vertraut, er Anteil nimmt, wie Petrus schreibt, an der göttlichen Natur, weil ich Glauben habe in die Verheißungen Gottes und ein gerechtes Leben lebe, das Leben Jesu, kann ich Sieg in meinem Leben haben und kann fortdauernd das Leben Jesu leben. Ohne dass ich stolz werde, irgendwie an mir ablesen kann, ich bin vollkommen. Ich werde da morgen noch drüber sprechen. Wenn einer zu euch ankommt und sagt, ich bin vollkommen, könnt ihr sicher davon ausgehen, dass er nicht vollkommen ist. Es gibt es nicht. Wir werden nie bis zum Schluss an uns irgendwie ablesen können, dass ich vollkommen bin. Wobei wir, wie gesagt, das erst morgen genau definieren werden. Nun, um es ganz zum Abschluss jetzt, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen längeres Thema, aber um es noch einmal praktisch zu halten. Ellen White schreibt hier, eins mit uns, als Teilhaber unserer Nöten und Schwachheiten, war Jesus ganz von Gott abhängig und suchte überall in der einsamen Natur im Gebet göttliche Kraft, um den kommenden Pflichten und Schwierigkeiten gewachsen zu sein. Als Mensch flehte er vor dem Thron Gottes, bis sein Menschsein von göttlichem Wesen durchdrungen war. Im Englischen schreibt sie das so schön, hier heißt es, as a man he supplicated the throne of God till his humanity was charged with a heavenly current. Also er war quasi wie in die Steckdose rein. Ja? Er hat sich aufgeladen mit dem Vater, ja? Und ist erst dann von seinen Knien aufgestanden, wo er wusste, die Sicherheit hatte, dass er mit dem Vater verbunden ist. Durch die beständige Gemeinschaft empfing er Leben von Gott, um es der Welt mitzuteilen. Wisst ihr, da war etwas zu tun für Jesus. Er musste sich dem Vater vollkommen unterstellen, vertrauen, dass er teilhaftig ist an der göttlichen Natur und Sieg hat von Tag zu Tag. Und wisst ihr, an diesem Punkt dieses Seminars möchte ich euch sagen, ich bin glücklich darüber, zu sagen zu können in aller Demut, dass ich euch nichts Neues erzählen kann. Meine Lieben, Jesus, wenn es dazu kommt, zu überwinden, hatte Jesus keinen Vorteil. Uns wird vergeben für die Vergangenheit. Ab dem Moment, wo ich den Heiligen Geist empfange und täglich die Beziehung, wie Jesus mit dem Vater lebe, kann ich ein Leben leben, wie Jesus das gelebt hat. Und das ist für mich frohe Botschaft. Das macht mir keinen Druck, es nimmt mir Druck weg. Zu wissen, dass ich frei sein kann, dass ich nicht Sklave der Sünde sein muss. Und Jesus hat das, was wir vielleicht, ich sage es mal so, noch vervollständigen, entschuldigt mich jetzt das Wort, dass ich es so nehme, aber perfektionieren müssen in unserem Glaubensleben. Jesus hat nichts anderes gemacht. Was hat er gemacht? Er hat gebetet, hat sich übergeben, er hat die Schrift studiert, er hat gedient. Er hat gelehrt, gepredigt. Jesus hat nicht, seht ihr irgendwas in dem Leben Jesu, was er anders gemacht hat, als das, was wir eigentlich nicht schon tun? Was wir nur eigentlich vielleicht noch, entschuldigt noch wieder das Wort, perfektionieren können, dürfen? Bitte.
Bei ihm ist etwas sehr interessant gefunden. Er hatte niemals Pläne für sich selbst.
Amen. Das hatten wir auch eben noch in dem Zitat, habe ich das schnell jetzt, bin ich vorbeigegangen. Das ist richtig. Jesus hatte die Einstellung, Johannes 5, Vers 30, dass er immer nach dem Willen des Vaters gesucht hat. Und das ist wirklich ein Kampf, das sage ich euch. Ich weiß das von mir selber. Wenn ich morgens aufstehe, ich habe einen Plan im Kopf. Ich habe wirklich, das will ich heute erreichen. Und es wird dann auch manchmal zu viel. Und dann gehe ich in meine eigenen Werke hinein. Und wir dürfen auch Pläne machen, aber wir sollen sie ja an Christus übergeben, sagt Ellen White in Schritte zu Jesus. Und dann sollen wir die Sachen so ausführen, wie Gott es am Tag führt. Und den Rest, die Situationen annehmen, wie Gott sie nimmt. Ich nehme euch mal ein praktisches Beispiel. Manchmal stehe ich im Laden und wenn ich gerade Zeit habe, bereite ich irgendwie einen Vortrag vor oder sonst irgendetwas, wenn ich jetzt gerade nichts anderes im Laden zu tun habe. Und dann kommt auf einmal ein Kunde rein. Und der Kunde will dann natürlich dann irgendetwas und habe ich mich schon erwischt, dass ich mich geärgert habe, dass der Kunde reinkam. Und da dachte ich so, wie blöd bist du denn? Du stehst doch hier, um den Menschen zu Christus zu führen. Und jetzt bist du so selbstsüchtig, nur weil du deinen Vortrag beenden willst. In der Situation hätte ich einfach sagen sollen, ja, Herr, ich nehme die Situation jetzt an, ich stehe jetzt hier, weil du mich ja segnen willst und die Person da segnen möchtest. Und dann halt keine Pläne zu haben, ne? Also im Sinne von, dass ich jetzt nicht, wie gesagt, wir dürfen Pläne haben, aber dass ich dann Gottes erlaube und es so annehme. Das ist echt ein Kampf. Das bedeutet zu sterben, ganz praktisch in der Situation zu sterben und aus dem Glauben heraus die Situation anzunehmen und zu leben. Nun lasst uns so langsam zum Ende kommen. Das ist der Schlüssel, meine Lieben. Ellen White, sie sagt, seine Jesus-Erfahrung ist die unsere. Wir dürfen diese Erfahrung machen, die Jesus Christus gemacht hat. Indem wir uns übergeben, Gott vertrauen, teilhaftig werden an der göttlichen Natur. Das heißt, ich sage es mal so, die Methode, wenn man es jetzt vielleicht so ausdrücken will, für Gerechtigkeit aus dem Glauben, ist exakt die gleiche, wie wir sie im Leben Jesu finden. Und das zeigt mir auch, dass eigentlich es so einfach alles macht. Das zeigt mir, dass Erlösung einfacher ist, wie verloren zu gehen. Christus hat es uns vorgelebt und er sagt in einfachen Worten, folgt mir nach. Er gebietet, so sollen wir vertrauen, dass er das auch in uns, in unserem Leben, das Wollen und Vollbringen durchzieht. Jesus hat einen Unterschied in der Geburt. Er hatte diesen Rattenschwanz sich nicht angeeignet, aber das Entscheidende für uns ist, der Schlüssel ist zu verstehen, Jesus hatte keinen Vorteil, wenn es dazu kam, Sünde zu überwinden. Und das zeigt mir, dass Jesus auf meiner Ebene war. Er hat mich dort abgeholt, in meinen Schwachheiten, und es gibt mir Mut. Es gibt mir absolut Mut zu verstehen, warum das die goldene Kette ist, die uns an Gott bindet, dieses Verständnis zu wissen, wenn Jesus überwunden hat in gefallener Natur, dann ist mir das auch absolut und dir möglich. Und deshalb ist dieses Thema, glaube ich, und man könnte noch viel mehr sagen, aber ich mache jetzt Schluss, es ist, glaube ich, ein wunderbares Thema. Lass mich abschließen mit den Gedanken. Für Adam war es natürlich gewesen, gehorsam zu sein, im Garten Eden noch, wie genauso wie das Essen und das Trinken und Atmen. Für uns ist es natürlich, dass wir ungehorsam sind. Genau das Gegenteil von Adam. Wo Adam sich entscheiden konnte, ungehorsam zu sein, dürfen wir uns heute entscheiden, gehorsam zu sein. Aus unserer Stärke ist es nicht möglich, das haben wir gelernt. Es ist alleine durch die Übergabe an Christi und an seine Gerechtigkeit möglich. Mit Hilfe derselben Möglichkeiten, die jedem Menschen zur Verfügung stehen, widerstand sie den Versuchungen Satans, wie jeder Mensch ihnen widerstehen muss. Dies war der einzige Weg, um gefallene Menschen zu Teilhabern der göttlichen Natur werden zu lassen. Und wenn ich euch jetzt wirklich abschließend noch einen Satz zurück. Jesus benutzte zu seinen Gunsten keine Kraft, die nicht auch uns uneingeschränkt angeboten wird. Als Mensch trat er der Versuchung entgegen und überwand sie mit der Kraft, die ihm von Gott verliehen wurde. Er sagte, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und wenn ihr eine Einsatzdefinition von Gerechtigkeit aus Glauben wollt, hier steht sie. Gerechtigkeit aus Glauben bedeutet, Jesus erlangte Sieg durch Unterwerfung und Glaube in Gott. Aber Unterwerfung ist ein Riesenwort für uns. Es ist ein Riesenwort für mich. Zu sterben täglich. Momentan, in jedem Moment zu sterben. Nicht länger mit Gott zu argumentieren und zu meinen, ich wüsste es besser. Sondern zu vertrauen, dass Gott in jeder Situation die Liebe ist und immer das Beste für mich möchte. Meine Lieben, Jesus Beispiel seines Lebens zeigt uns alles das, was wir über Gerechtigkeit aus Glauben lernen können. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das Leben Jesu noch besser studieren, dass wir die Natur Jesus noch besser studieren, um zu sehen, dass Überwindung absolut möglich ist, dass es Gottes, dass es das Versprechen des Evangeliums ist. Ich möchte uns einladen, dass wir abschließend gemeinsam niederknien zum Gebet. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten mit dankbarem Herzen zu dir kommen, weil wir ein bisschen besser heute verstehen durften, nun, was es bedeutet, dass du deinen Sohn gabst. Herr, wir danken dir, zu sehen, wie du es erlaubt hast, dass Jesus all dies auf sich genommen hat, mit dem Risiko für ewig selber hätte verloren gehen können. Vater, wir können uns das nicht vorstellen. Vielleicht der ein oder andere, der ein Kind oder eine liebe Person verloren hat bereits im Leben, kann das vielleicht ein bisschen diesen Schmerz nachvollziehen. Herr, was wäre alles passiert, wenn Jesus in Sünde gefallen wäre? Danke, Herr, dass wir nicht darüber weiter nachdenken müssen. Danke, Herr, dass wir wissen, dass Jesus Sieger ist. Und dass Satan besiegt ist. Er treibt immer noch und wird es weiterhin tun, sein Unwesen. Aber Herr, wir danken dir, dass wir sehen im Leben Jesu, dass Jesus die Leiter war, wo keine Sprosse gefehlt hat. Und dass wir, geboren durch den Heiligen Geist, täglich, in jedem Moment, die Erfahrung Jesu haben dürfen. Danke, Herr, dass wir sehen dürfen, dass du keinen Vorteil hattest, wenn es dazu kam, zu überwinden. Die gleichen Mittel stehen uns uneingeschränkt zu. Wir danken dir dafür. Bitte, Herr, befähige uns, dass wir in unserer Beziehung zu dir vollkommen werden. Dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und dass wir siegreich, Herr, in diesen letzten Tagen stehen, um deinen Namen alle Ehre zu geben. Wir loben und preisen dich. Bitte segne du uns. In Jesu Namen. Amen.